Ich grüße euch auch an den Bildschirmen und hier und habe ein, finde ich, besonderes Wort mitgebracht. Ein Thema, das uns beschäftigt, ist dieser erste Leitsatz. Diesmal ist das erstmal die letzte Predigt dazu. Und es geht um den letzten Vers im Alten Testament. Manchmal lesen wir von letzten Worten meistens irgendwelcher bekannter oder berühmter Männer. Und das ist wie ein Vermächtnis. Wir erleben das manchmal auch, nicht nur auf dem Sterbebett, dass sie das sagen, oder das habt ihr vielleicht in euren Familien auch erlebt, dass wenn die Eltern oder Großeltern älter werden, dass sie bestimmte Aussagen, Sätze immer wiederholen. Und das ist, kann zumindest, das kann wie, manchmal nervt es, ne? Aber es kann auch ein Vermächtnis sein. Etwas, was sie geprägt hat, wo sie Erfahrungen gemacht haben, was ihnen total wichtig ist und wo sie den nachfolgenden Generationen sagen wollen, das müsst ihr euch merken. Und ob wir das dann übernehmen oder nicht, das ist unsere Entscheidung. Aber zumindest ist es wert, darüber nachzudenken. Und zu sagen, okay, das war ihnen wichtig oder ihm oder ihr wichtig und ich muss sehen, wie kann ich das für mich fruchtbar machen und in meinem Leben einsetzen oder zumindest sagen, okay, das war die Zeit und jetzt treffe ich aber andere Entscheidungen. Aber auch dann hat es ja was Gutes gebracht. Und der letzte Vers der Bibel ist so ein Vermächtnis. Gott sagt noch einmal, was ihm total wichtig ist. Er sagt auch noch mal, was nicht funktioniert. Dann schweigt er 400 Jahre lang. 400 Jahre gibt es kein prophetisches Wort mehr an das ganze Volk. Zumindest keins, das es wert gewesen wäre, aufzuschreiben. Gott schweigt. Und Israel muss zusehen, wie sie alleine zurechtkommen. Und es entsteht eine Sehnsucht und eine Erwartung, wann spricht Gott wieder? Und dann spricht er mit einem Donnerschlag. Jesus kommt auf die Welt. Er spricht durch Jesus zu uns und er spricht deutlicher und klarer als je zuvor. Und ich möchte euch aber dieses Vermächtnis vorlesen. Und ein paar Gedanken dazu sagen, dieses Vermächtnis Gottes an sein Volk 400 Jahre bevor Jesus geboren wird. Und Gott kündigt darin an, dass der Prophet Elia kommen wird, das ist im Vers davor. Und von Jesus her wissen wir, dass es Johannes der Täufer ist, der damit gemeint war, oder in Johannes der Täufer ist diese Prophetie erfüllt. Und dann kommt dieser Vers 24, Maleachi 3, Vers 24. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Das war eine Aufgabe Johannes des Täufers, aber da wird ganz viel hörbar und sichtbar, wo das Herz Gottes schlägt. Nach Luther geht der Satz so: Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Gott hat Interesse daran, dass Beziehungen funktionieren. Gott möchte, dass Gemeinschaft funktioniert. Denn auf allein kommen wir auf Dauer nicht zurecht. Allein müssen wir für alles selber, eben allein sorgen. Allein habe ich keine Geborgenheit, weil Geborgenheit ist an Gemeinschaft gebunden. Allein muss ich mich selbst verteidigen und niemand tritt für mich ein. Allein habe ich nur meine Stärken und niemand, der meine Schwächen ausgleicht. Allein kommen wir auf Dauer nicht zurecht. Wir brauchen Gemeinschaft, um Geborgenheit zu erleben, um zu erleben, dass andere mich schützen, dass wir einander helfen und dienen, dass ich mit meinen Stärken die Schwächen des anderen ausgleiche und die Stärken des anderen meine Schwächen ausgleichen. Und dann wird ein Ganzes daraus. Wenn Gemeinschaft funktioniert, ist jeder Einzelne geschützt und erlebt Geborgenheit, Gemeinschaft, die funktioniert, die lässt uns aufblühen. Aber Gottes Diagnose ist verheerend. Die Gemeinschaft ist gestört, sie funktioniert eben nicht. Väter und Söhne, Eltern und Kinder sind nicht gemeinsam unterwegs. Jeder für sich allein, manchmal sogar gegeneinander. Und Gott ist das nicht egal. Er hat sich das anders vorgestellt. Er hat Lebensregeln uns gegeben, die helfen, Gemeinschaft gut zu leben, so dass Gemeinschaft funktioniert. Und er selbst lebt in inniger Gemeinschaft, als Vater, Sohn und Geist. Und sein Ziel ist es, uns in diese Gemeinschaft hineinzunehmen. Und sein Ziel ist es, dass wir genauso miteinander umgehen wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die haben unterschiedliche Funktionen. Sie sind nicht austauschbar miteinander, aber sie sind total eins in dem, was sie wollen, was ihr Herz ist. Es gibt keine Konkurrenz, es gibt keinen Neid, es gibt keinen Kampf, keinen Machtkampf. Sie sind völlig eins. Und deshalb können wir mit Recht sagen, Gott ist einer. Aber in drei Personen, das ist eine Herausforderung, sich damit zu beschäftigen. Aber so stellt er sich uns vor. Und es ist nicht egal, wie wir miteinander umgehen. Gott akzeptiert es nicht, wenn Gemeinschaft gestört ist. Und deshalb droht er schlimme Konsequenzen an. Er wird das Land mit dem Bann schlagen, das heißt vernichten, wenn diese Zuwendung zueinander nicht funktioniert. Und ich rede hier nicht einfach nur von Familie, sondern ich rede und setze das um, und so ist es auch hier gemeint, dass wir ja in unterschiedlichen Generationen unterwegs sind. Und die Frage ist, finden wir zueinander? Da gibt es viel Gutes, aber es ist auch noch viel Gutes vor uns, was wir noch nicht leben. Finden wir zueinander oder gehen wir auseinander? Driftet es auseinander? Gott will unbedingt, dass Väter und Söhne, dass Eltern und Kinder so zusammenleben, wie er sich das vorstellt und wie er das vorlebt. Denn er will auch unser Vater sein. Und da merken wir, dass dieser Vers eine ganz andere Dimension hat, als nur die Familie meint oder nur das Volk Israel. Jesus lehrt uns im Vater unser zu beten, wenn wir zu Gott kommen, und er lehrt uns zu sagen, unser Vater, also aber, lieber Vater. Es geht in erster Linie um eine Beziehung zum Vater, eine gute Beziehung, eine, die mich schützt und wo ich Geborgenheit erlebe. An die Römer schreibt Paulus, und das steht in Kapitel 8, 14 bis 16, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Also es geht um eine vertraute Beziehung. Mit aber sprach ein Kind den Vater der eigenen Familie an in einer vertrauten Umgebung. Ohne Angst. Gott möchte, dass wir ihm ohne Angst begegnen. Sondern, dass wir gern mit ihm zusammen sind. Denn er ist auch gern mit uns zusammen. Ich bin gern mit dir zusammen. Das ist der Titel der Predigt. Und das hat auch mit dieser Dimension zu tun, mit Gott und uns. Gott sagt, ich bin gern mit dir zusammen. Und wir sollen dürfen sagen, ich bin auch gern mit dir zusammen. Und wir dürfen das auch zu uns selber sagen. Ich bin gern mit mir zusammen, mit dir selbst. Das ist für viele eine Herausforderung. Und wir sind auch gern miteinander zusammen. Das ist Gottes Ziel. In Jesaja 63, Vers 16, also schon im ersten Teil der Bibel, in dem Alten Testament, wird sichtbar, dass dieser Wunsch und dieser Gedanke, Gott ist unser Vater, schon da ist. Jesaja 63, 16, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns, der ist schon lange tot. Und auch Jakob kennt uns nicht, der ist auch schon lange tot. Aber du, Herr, du bist lebendig, das steht dahinter. Du bist unser Vater, unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Gott, der Vater, wir seine Kinder, durch Jesus Christus und nur durch ihn. So wird oft, nicht nur und nicht immer, aber so wird oft unsere Beziehung zu Gott beschrieben. So soll sie zumindest sein. Er möchte, dass diese Beziehung funktioniert, aber sie funktioniert nicht. Normalerweise funktioniert sie nicht. Im Zusammenhang dieses Verses im Kapitel 3 von Maleachi beschreibt Gott die gestörte Beziehung des Volkes Israel zu ihm. Viele ehren ihn nicht. Sie vertrauen nicht darauf, dass Gott am besten weiß, wie das Leben gelingt. Im Gegenteil, sie handeln bewusst gegen Gottes Gebote. Sie suchen bei okkulten Mächten Zuflucht, also bei anderen Mächtigkeiten, aber nicht bei ihrem Gott. Oder sie meinen, das geht nebeneinander auch ganz gut. Da ist von Zauberei die Rede. Sie pflegen ihre Ehe nicht, sorgen nicht für eine liebevolle Beziehung und brechen aus der Ehe aus. Und Gott klagt das an. Klagt Ehebruch an und es beginnt nicht erst, wenn man mit einem anderen schläft, als mit seinem Ehepartner. Manche haben kein Problem, falsche Eide zu schwören. Andere bezahlen ihren Angestellten keinen gerechten Lohn. Witwen und Waisen und Ausländer werden unterdrückt. Manche haben kein Problem damit, falsche Eide zu schwören. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Nochmal zu den Witwen und Waisen und Ausländern. Die waren die Schwächsten in der Gesellschaft. Die hatten keinen Schutz, keine Familie. Und Gott klagt an, ihr unterdrückt sie. Ihr gebt ihnen nicht den Raum, den sie brauchen in eurer Gemeinschaft. Und dann klagt er sein eigenes Volk wieder an und sagt, wo ist der zehnte Teil eures Einkommens? Der soll in den Tempel, damit sollen die Priester und die Tempeldiener bezahlt werden und damit soll Lob Gottes finanziert werden in dieser Welt. Und er sagt, ihr betrügt mich. Und der Zehnte war auch dafür da, die Bedürftigen, eben zum Beispiel Witwen und Waisen, zu versorgen. Gott sagt, ihr habt keine Ehrfurcht vor mir und deshalb handelt ihr so. Und, das können wir in diesem Kapitel auch lesen, die meisten interessiert das überhaupt nicht. Sie machen sich nichts daraus. Sie sagen, es hat ja keine Konsequenzen, das siehst du doch. Gott kündigt zwar Strafe an, aber er tut gar nichts. Und tatsächlich haben sie sogar Erfolg mit dem, was sie tun. Das Fatale an Sünde ist, also an dem, wenn wir etwas tun, wo Gott gesagt hat, das ist nicht gut. Es macht Spaß. Es tut uns gut, zumindest zunächst. Wir haben Erfolg. Der Ehrliche ist der Dumme, so hat der Journalist und Nachrichtenmoderator Ulrich Wickert eins seiner Bücher genannt. So 1996, das ist gerade neu aufgelegt, letztes Jahr aufgelegt. Und genau diese Klage steigt auch im Alten Testament immer wieder zu Gott auf. Warum geht es den Gottlosen so gut? So gut. Wir suchen deine Gegenwart, wir tun, was du sagst, wir sind fromm, wir sind mit dir unterwegs, aber den anderen geht es besser als uns. Und Gott warnt und Gott droht. Im zweiten Petrusbrief wird uns dann gesagt, im Neuen Testament, Gott macht sein Wort wahr. Keine Frage. Auch seine Gerichtsandrohung. Und gleichzeitig hat er Geduld. Er wirbt um die Menschen. Er möchte sie nicht vernichten und zerstören. Er möchte, dass wir aus Liebe zu ihm und freiwillig zu ihm umkehren. Er lässt noch Raum zur Umkehr zu ihm. Noch hat er Geduld, noch ist er gnädig. Aber es kommt ein Zeitpunkt, an dem Gott kommt und Gericht hält. Und dann werden die, die ihn geehrt haben und nach seinem Willen gehandelt haben, die werden leuchten und gut dastehen. Die anderen werden den Zorn Gottes spüren und nicht zu lachen haben. Gott lässt uns auch noch Zeit, damit wir als Väter und Söhne, als Eltern und Kinder eine gute Beziehung hinbekommen. Väter und Söhne sind, das will ich so übertragen, eben auch unterschiedliche Generationen. Gott möchte, dass die Generationen gemeinsam unterwegs sind. Und erstaunlicherweise werden die Väter zuerst ermahnt, dafür zu sorgen, dass das geschieht. Also die Eltern, die ältere Generation. Bei den Vätern fängt es an. Sie sollen ihre Herzen den Söhnen, den Kindern zuwenden, der nächsten Generation. Kinder entwickeln sich manchmal anders, als wir uns das vorgestellt haben und erträumt haben. Ich war der Erste aus unserer Familie, der das Gymnasium besucht hat. Und aus irgendeinem Grund kam ich auf die Idee, dass ich Medizin studieren wollte und Arzt zu werden. Und dann hat Gott das ganz anders geführt und ich wurde Krankenpfleger. Meine ganze Familie dachte, der wird mal Arzt, jetzt wurde ich Krankenpfleger. Das war für mich eine Riesenschwelle, das ihnen zu sagen. Und dann war das super gut. Für mich war es super gut. Ich habe diesen Beruf geliebt und ich finde bis heute, dass es eine gute, dass es ein super Beruf ist, einmal das, aber auch für mich eine gute Vorbereitung für meinen Dienst als Pastor. Meine Mutter hat cool reagiert damals. Sie musste sich natürlich daran gewöhnen, aber sie hat nicht dagegen geredet, sondern hat mir Mut gemacht. Und das war für mich eine große Hilfe. Kinder entwickeln sich anders, als wir uns das erträumen. Sie übernehmen unsere Werte manchmal nicht. Das tut wirklich weh, weil wir ja überzeugt sind, dass unsere Werte gut sind. Sie machen nicht die Karriere, die wir uns für sie wünschen. Oder sie suchen sich einen Partner, bei dem wir Bauchschmerzen haben. Oder sogar dagegen sind. Sie sind vielleicht nicht fleißig genug aus unserer Sicht und treffen manche falsche Entscheidungen. Wir sprechen mit ihnen, tadeln sie, ärgern uns über sie. Manchmal kommt es zu permanenter Kritik, manchmal unterschwellig. Weil wir enttäuscht sind, weil wir resignieren vielleicht irgendwann und frustriert sind. Und dann, damit verschließen wir unser Herz. Wir wenden uns ab, zumindest innerlich. Das geht nicht. Das ist nicht in Gottes Sinn. Und er macht es uns vor in Jesus. Gott sendet seinen Sohn zu uns. Jesus erniedrigt sich. Er kommt aus dem Himmel, aus einer Situation, wo es einfach nicht besser geht. Was viel tausendmal besser ist, als wir je auf dieser Erde erleben könnten. Er wird Mensch, er gibt sich uns hin. Vater und Sohn zahlen einen hohen Preis. Jesus stirbt für uns am Kreuz, damit wir dem Gericht Gottes entgehen können. Damit wir nicht verloren gehen. Damit wir gerettet werden für eine Ewigkeit bei Gott. Und Gott zwingt uns immer noch nicht. Er treibt seine Liebe auf die Spitze. Er sagt, ich gebe meinen Sohn für euch. Er stirbt an eurer Stelle. Mit seiner Auferstehung zeigt er dann seine Macht, auch über den Tod und über alles, was uns zerstört. Und er wirbt um dich. Er sagt, vertrau mir doch. Meine Wege sind besser, als du es dir je ausdenken könntest. Und Gott weiß, es gibt keine Garantie, dass es klappt. Er lässt uns weiterhin die Möglichkeit, uns von ihm abzuwenden. Nur die Konsequenzen erspart er uns nicht. So geht Gott als Vater mit uns um. So möchte er, dass wir als Eltern mit unseren Kindern umgehen. So möchte er, dass wir als Gemeinde, als ältere Generation mit der nächsten und übernächsten Generation umgehen. Und wie kann das gelingen? Das Erste, was hier angemahnt ist, ist ein altes Wort, Buße tun, nämlich wird oft falsch verstanden vom deutschen Sprachverständnis her. Es meint, ich bekenne und spreche es vor Gott aus und auch vor Menschen, dass ich falsch gehandelt habe und nun bereit bin, einen anderen Weg zu gehen, anders zu handeln. Ich kehre um, ist der angemessene Ausdruck. Und hier in diesem Zusammenhang würde es heißen, es war falsch, die nächste Generation zu unterdrücken, wo das geschehen ist. Es war falsch, nicht dafür zu sorgen, dass sie sich entwickeln konnten. Und dann braucht es eine herzliche Hinwendung. Eine Hinwendung mit Herz und nicht nur mit dem Verstand. Es braucht kreative Ideen, um der nächsten und übernächsten Generation ein Zuhause zu geben. Und so lautet doch unser erster Leitsatz: Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen jeder Generation ein Zuhause finden. Und die Älteren müssen damit beginnen, dieses Zuhause einzurichten. Wie soll es denn anders gehen? Die Väter sollen sich zuerst ihren Kindern zuwenden, sagt Gott. Sie sollen ihre Macht nicht ausnutzen, um sich selbst ein Zuhause zu schaffen. Und das wissen wir aus dem täglichen Leben. Wenn ein Kind geboren wird, dann sorgen die Eltern dafür, dass es gut ankommt. Dann gibt es ein Bettchen, in das das Baby passt, und nicht gleich ein Bett für Erwachsene. Dann gibt es eine Wickelkommode und Schränke, die passen, und Kleidung, die passt. Einfach damit das Kind zu Hause erlebt. Dann gibt es auch Wärme und Umarmung. Aber ich will jetzt mal auf das Haus nur eingehen. Die Wohnung oder das Zimmer wird anders geheizt. Dann fängt das Kind an zu krabbeln. Was machen Eltern? Sie packen die Sachen von unten nach oben, die man zugreifen kann. Die Schubladen werden gesichert. Weil man weiß, das Kind kann das nicht begreifen, wie gefährlich das ist. Also sorgen wir dafür, dass es ein Zuhause erlebt. Mit zunehmendem Alter wird das Bett größer, die Tapeten anders, ein Schreibtisch kommt dazu, ein Fahrrad, um den Aktionsradius zu erweitern. Teenager haben wieder andere Wünsche und Jugendliche auch. Es gibt Zeiten, da sind alle zusammen, zum Beispiel beim Essen. Ich habe von Familien gehört, die das nicht mehr hinkriegen, gemeinsam am Tisch zu sitzen mit allen Familienmitgliedern und einfach zusammen zu sein. Extrem wichtig, dass das passiert. Und gleichzeitig hat jeder seine eigenen Räume, wo die eigene Musik läuft und die eigenen Interessen wichtig sind. Und dann, wenn die Familie zusammen feiert, dann gibt es Zeiten, dann ist man wieder zusammen und freut sich auch in unterschiedlichen Generationen miteinander unterwegs zu sein. Und dann nach einiger Zeit bilden sich Gruppen und man sitzt zusammen mit dem man möchte. Manchmal Gleichaltrige, manchmal aber gerade auch mit dem Onkel oder dem Großvater. Oder der Großmutter und der Tante. Und das ist Familie, das ist Gemeinschaft. Es gibt auch Feiern, natürlich, bei denen nur junge Leute zusammen sind und andere, wo nur Ältere sind. Das ist doch normal. Was hindert uns, Gemeinde genau so zu leben? Dass es Zeiten gibt, wo wir zusammen sind, wo alle Generationen sich treffen, aber auch, wo wir einander Freiheit geben. Und sagen, das ist euer Bereich, das ist nicht mein Stil, aber feiert ruhig. Macht es so, wie ihr das denkt. Und genau das gilt für alle Generationen. Und dann sagen manche, ja, das ist nichts für mich. Ja, genau, das ist nichts für mich. Aber freu dich doch. Freu dich doch, dass andere etwas gut finden, und unterstütze das. Also lasst uns gemeinsam auch entdecken, wie Gottesdienst so gestaltet werden kann. Einerseits generationsübergreifend, aber andererseits auch so, dass manchmal etwas passiert oder vielleicht sogar in jedem Gottesdienst, wo ich sage, das ist nichts für mich. Aber ich freue mich, dass es für die anderen was ist. Und dann bin ich dabei. Also lasst uns eine Gemeinde sein, die ein Zuhause, ein Nest für die nächste, übernächste und überübernächste Generation baut. Und Gott möchte, dass wir kreativ darin werden, das zu gestalten. Die Elterngeneration, die Väter haben von Gott den Auftrag, den ersten Schritt zu gehen. Und nehmt euch das bitte zu Herzen. Das ist Gott wichtig, mir ist es auch wichtig. Und natürlich kommt dann die gleiche Aufforderung auch zu den Söhnen, den Kindern. Beziehung entsteht doch nur, wenn beide aufeinander zugehen. Auch die Söhne müssen sich den Vätern zuwenden, wenn Gottes Segen fließen soll. Und die Töchter den Müttern, die Kinder den Eltern, selbst wenn sie Fehler gemacht haben, selbst wenn sie ungerecht waren oder gefühlt nie da waren. Auch da ist Vergebung nötig. Vergebung ist die Voraussetzung für Versöhnung. Vergebung ist auch dann möglich, wenn Väter oder Mütter ihr Versagen nicht einsehen. Die Eltern zu ehren und zu achten ist möglich, auch wenn sie nicht eingestehen, dass sie Fehler gemacht haben oder gar sich entschuldigen oder auch ihr Verhalten nicht erklären, vielleicht nicht erklären können. Wer nicht vergibt, trägt den anderen was hinterher und das ist eine schwere Last für dich. Wer vergibt, wird von dieser Last befreit. Und dazu kommt, dass Gott möchte, dass wir uns aus der Umklammerung unserer Eltern mit seiner Hilfe befreien, wenn es diese Umklammerung gibt. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Ein Vers, der viermal in der Bibel vorkommt. Der muss wichtig sein. Von Männern ist hier die Rede, weil die Töchter durch Heirat sowieso ihre Familie verlassen haben. Das war selbstverständlich. Im Gebet kann ich mich aus der Umklammerung von Eltern lösen, wenn sie ihre Kinder nicht loslassen können. Und ich kann gern mit euch darüber beten, dass das geschieht. Und das kann in jedem Alter auch passieren, wenn man merkt, selbst meine alt gewordenen Eltern umklammern mich noch und ich muss daraus mindestens innerlich raus. Und warum ist das alles wichtig? Vergeben, Versöhnung, Gemeinschaft, aufeinander zugehen, ohne zu umklammern und ohne umklammert zu werden. Es ist wichtig, damit Gott segnen kann. Es ist wichtig, damit Familie und Gemeinde immer mehr ein Ort wird, zu dem es mich hinzieht, wo ich gern bin. Ich bin gern mit dir zusammen. Mit Gott zusammen, mit den Älteren zusammen, mit den Jüngeren zusammen. Ich bin überzeugt, gemeinsam, generationsübergreifend ist das neue Modern. Bin ich wirklich überzeugt von. Und je mehr das sichtbar und erfahrbar wird, desto mehr kann Jesus unter uns aufleuchten. Wird Gott erfahrbar mitten in unserem Gottesdienst, mitten in unserer Gemeinschaft, in unseren Gruppen treffen. Gegenseitige Wertschätzung und Achtung, gegenseitig Freiraum geben, gleichzeitig sich an dem freuen, was die anderen machen, auch wenn es anders ist, als ich es mir vorstelle. Lasst uns das gemeinsam erarbeiten, das fällt uns nicht zu. Also wo bist du bereit, zurückzutreten, damit die Jüngeren Raum bekommen? Und wo bist du bereit, zurückzutreten, damit die Älteren auch zu Hause erleben? Wir werden Möglichkeiten schaffen, darüber zu sprechen und Gemeinde in dieser Weise zu entwickeln. Amen.